Christian, ich fange jetzt mit dir an, weil du hast ja, du warst ja bei dieser Ausstellung auch konzeptionell beteiligt und hast uns auf einige Sachen gestoßen, die bei Max Brandt eben wichtig sind, wie eben diese Bühnenidee, dieses alles eigentlich immer für die Bühne zu machen. Und du kennst ja wahrscheinlich die Dokumente, die es von Max Brandt ging, am besten, weil du ja seinerzeit vorhattest, die Doktorarbeit darüber zu machen. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was für dich so die Essenz ist aus deinen Forschungen.
Also ich hüte mich jetzt vor jeglicher Essenz. Nein, wirklich eher einfach so ein paar Aspekte, die halt damals für mich auch sehr überraschend waren beim Durchlesen all dieser alten Briefe und Dokumente und Libretti und was es eben alles an Schriftlichen gibt. In der Zeit, in der er sozusagen Oberwasser hatte, ja, also Mitte der 20er Jahre bis in die 30er Jahre hinein und eben auch publizieren konnte, also jetzt nicht nur Musik bei der Universaledition, sondern eben auch Texte in deren Medien und deren Broschüren oder so, ist es einerseits logisch, dass ein Komponist, der mit seiner Maschinist- und Hopkins-Oper große Erfolge hat, sich sehr aufs Theater bezieht in diesen Texten, aber es geht eben total weit darüber hinaus. Es gibt in diesen Texten, wie soll ich sagen, Visionen und Absichten einer theatralischen Welt, die ist ganz anders als das, was der Maschinist Hopkins eigentlich ist. Ja? Also der Maschinist Hopkins fügt sich ja gut in ein Bild des damaligen Opernlebens, von dem es ja mehrere Beispiele gibt und wo es halt auch den Begriff Zeitoper gibt und Ähnliches, wo man vielleicht auch sagen könnte, das war eben in diesen 30er Jahren so eine Art, wie soll ich sagen, Reaktion der unter Anführungszeichen E-Musik auf eine Welt, in der es plötzlich Kino gibt und man begriffen hat, dass man das Feld jetzt nicht sozusagen kampflos einem neuen Medien überlassen darf. Aber wenn man dann liest, was er geschrieben hat, da geht es ja um was ganz anderes. Da wünscht er sich ja bewegte Bühnen ohne Menschen und alles, was er an Aktion und Theatralik sich vorstellt, klingt damals schon so, wie vorhin gesagt, eigentlich quasi ein 50 Jahre später geschriebenes Multimedia-Konzept klingen könnte. Es geht um bewegte Klänge, um bewegtes Licht, um bewegte Objekte und um so quasi abstraktes Figurentheater. Ja? Und das hat mich dann irgendwie stutzig gemacht damals, weil ich dachte, ja, okay, also er schreibt jetzt eigentlich nicht über die Welt des Maschinist Hopkins, er schreibt über etwas, das er sich irgendwann einmal vielleicht vorstellen können wird, obwohl er selbst jetzt eigentlich nur fordert, aber nicht macht. Ja? Und das hat mich dann irgendwie sehr interessiert im Verfolgen seines, und ich meine jetzt weniger den technischen Weg, weil da können die anderen ja besser berichten, sondern ich meine jetzt mehr den Weg des künstlerischen Willens, der dahinter steckt. Und sozusagen ausgerüstet mit diesen Antennen, mir dann mehr und mehr bewusst wurde, dass alles, was ich finden konnte an Texten, auch aus den 60er Jahren, 70er Jahren, wie auch immer, eigentlich immer noch an dieser alten Vision arbeitet. Es gibt bei allen seinen Stücken, soweit man sie identifizieren konnte oder auch nur beschriebenermaßen identifizieren kann, es gibt eigentlich immer irgendeine Vision des auf mehreren Ebenen theatralisch bewegten Raums. Er schafft es, glaube ich, selten in seinem Leben, es wirklich umzusetzen. Und es hat auch viele Widersprüche in sich, aber trotzdem, das war, glaube ich, wirklich eine Art Lebensziel, das in dieser irgendwie teils dramatischen, teils irgendwie natürlich jetzt auch vielen anderen Biografien dieses Jahrhunderts entsprechenden Leben sich wirklich als roter Faden nachlesen lässt über Jahrzehnte. So sehr sich auch alles geändert haben mag an instrumentalen, elektronischen, sozialen oder sonstigen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten.
Ja, danke. Es ist mir auch so gegangen beim Lesen der Texte. Und wir haben ja auch, es gibt hier Mappen, wo man Texte auch nehmen kann und lesen kann. Also Art Libretti, die er schreibt, Handlungsanweisungen. Und es geht wirklich immer um diese Kombination aus Licht, Bühne, Bewegung. Also nie sozusagen Musik nur für sich. Die Idee gibt es bei ihm eigentlich nicht.
Ja? Ja, das ist ja auch das Interessante, weil wenn man, also man sollte das ja, glaube ich, auch deswegen so betonen oder mitdenken, weil Das stimmt schon bei der Instrumentalmusik vorher, aber bei der elektronischen Musik oder wie auch immer, die dann halt ab 56 oder so entsteht, stimmt es noch mehr. Max Brand ist überhaupt nicht an dem interessiert, was zeitgleich andere Komponisten tun, die Elektronik für sich neu entwickeln und neu entdecken. Er ist überhaupt nicht daran interessiert, jetzt sozusagen das Leben eines Tons aus der Sinuswelle neu zu erfinden. Ja? Oder irgendwie so. Oder? Der denkt einfach nicht so. Er denkt immer noch an ein möglichst expressives und eindrückliches Theater und verwendet seine neue Maschine und seine Maschinen oder die Abfolge seiner Maschinen genau für das. Und ich finde, das muss man einfach, also wie soll ich sagen, diese Musik, die es von ihm gibt, so fragmentarisch und bruchstückhaft es ist und so wenig gesicherte, wirkliche Stücke es gibt, man hört es ja doch, man hat einen Klangeindruck, man muss, glaube ich, einfach wirklich immer mitdenken, das hat nichts zu tun mit dem, was wir gelernt haben irgendwann einmal als elektronische Musik der 50er und 60er Jahre. Das ist es einfach nicht. Das ist eigentlich eine Musik, die aus der Seele eines aus den 20er Jahren kommenden Menschen kommt, der sich eine neue Art der Klanggenerierung abgerungen hat, aber keine neue Ästhetik.
Danke, ja, dann
darf ich. Es ist mir jetzt aufgefallen, auch wie noch mit der Biografie, und ich habe mich auch ein bisschen jetzt mit seinem Lehrer, mit dem Schrecker beschäftigt. Auch der hat ja den Schwerpunkt auf der Bühne und hat es ja schon mit Tanz, mit der Wiesenthal und so. Und also dieses vor allem Bühne und eigentlich Schwerpunkt die Bewegung, der Tanz, also weniger die Oper. Ja. Aber andererseits spielt natürlich das Gesamtkunstwerk, die Idee des Gesamtkunstwerks. Das ist, sag mal, der Begriff des 19. Jahrhunderts. Und das Multimedia wäre eigentlich der Begriff des Ende des 20. Jahrhunderts. Und beim Brand ist das so quasi so irgendwie so ein Bindeglied zwischen dem Konzept des Gesamtkunstwerks und dem Multimedia. Und verschärft wird es bei ihm noch dadurch, da er ja von seiner Person her eher Einzelgänger war und nicht sehr kooperativ war und auf sich zurückgeworfen war. Und da ist ihm natürlich die Elektronik entgegengekommen. Also einmal unabhängig von Interpreten und von anderen Leuten zu sein, sondern ich als Schöpfer kann gleich mit dem Publikum kommunizieren, ohne dass mir da lästige Menschen dazwischen kommen. Also das war sicher ein Hauptbeweggrund, dass er sich mit Elektronik beschäftigt hat. Andererseits war natürlich auch das Faszinosum Technik, was bei ihm immer schon da war. Und diese zwei zusammen, also Faszinosum Technik und dass man endlich unabhängig ist von so lästigen Interpreten, das hat ihn bewogen, sich voll mit der Elektronik zu beschäftigen. Und deswegen ist er ja einer der Ersten, der ja ein privates Studio gehabt hat. Das ist ja schon angesprochen worden. Das war ja damals nicht so üblich. Da hat es nur diese Rundfunkstudien oder diese Universitätsstudien gegeben. Aber privat, dass er das in seiner Wohnung gehabt hat, das ist eigentlich einer der Ersten. Und das kommt ihm entgegen, weil er war Herr über die ganze Produktion. Da konnte ihm niemand reinreden, er war unabhängig. Und dann eben konnte er auch das Konzept eben dieser Bewegung und dieses Tänzerischen. Das kommt natürlich dann auch dazu. Ja.
Herr Schwarzig, ich habe jetzt noch ganz eine spezielle Frage an Sie, weil Sie ja einer der wenigen sind, die seinen langjährigen Mitstreiter Fred Cochran noch kennengelernt haben. Max Brandt war ja schon verstorben, aber er war da. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist beim Durchschauen der Texte, er war schon relativ eitel, ja, weil er hat irgendwie nie in keinem Dokument erwähnt, mit wem er denn tatsächlich gearbeitet hat oder wer für ihn eigentlich die Dinge gebaut hat. Ja. Da steht in einem Brief, der ist auch ausgedruckt, an die CRM aus dem Jahr 1967, also er installiert dieses Studio und so weiter und er hat alle diese Dinge entwickelt mit befreundeten Technikern, aber es fällt sozusagen kein Name, ja? Was ich da irgendwie schon ein bisschen eigenartig gefunden habe. Und Sie sind ja wirklich einer der wenigen, die den Cochran noch kennengelernt haben, der ja wirklich, glaube ich, sehr viel für ihn gebaut hat.
Ja, sicher. Das war, der hat das fast großteils, also mehr oder minder fast um Gottesland gemacht, weil der fasziniert war. Ja. Das war für den eine technische Herausforderung. Und das hat halt der Brand dann weidlich versucht auszunützen. Ja. Und über den Cochran kommt ja eigentlich auch dieses Subharmonische rein, weil das hat ja der Moog ursprünglich nicht gehabt. Ja. Sondern das hat hat sich der Cochrane beim Saaler abgeschaut, das hat er mir gesagt, der Cochrane, also das ist keine Vermutung, sondern wenn es der Cochrane selber sagt, dann wird es schon stimmen, weil der wird es ja nicht, weil jeder andere wird sagen, nein, das ist auf meinem Mist gewachsen, aber nein, er sagt, er war als US also Soldat in Berlin, war im technischen Dienst und hat dort den Saaler kennengelernt und war natürlich fasziniert von diesem Trautonium und diesen Geräten, die der Saaler gemacht hat, und da hat er natürlich dann sich gewisse Sachen eben abgeschaut und hat das gleich da für einen Brand verwendet. Auch das Glissando.
Ja, ja.
Das ist ja auch nicht Moog, sondern das ist typisch Stratonium. Ja, das hat mir alles der Cochrane gesagt, weil bis dato habe ich das auch nicht gewusst. Ja.
Der Cochrane hat übrigens, wenn man mit ihm über Brand redet, ja auch von wegen Charakterzug. Ja. Das hat der sich ja schon auch ziemlich irgendwie ironisch geäußert. Ja, welcher, wie soll ich sagen, ich will nicht das Wort arrogant wieder verwenden, aber schon irgendwie selbstherrlicher Rüpel er auch sein konnte, ja, im Umgang mit allen Menschen.
Ja gut, er war sehr auf ich bezogen.
Ja,
er hat sich ja mit allen zerstritten und deswegen, wenn er auf klassische Weise weiter komponiert hätte oder gearbeitet hätte, das wäre unmöglich gewesen, weil da braucht man Interpreten, da braucht man Verleger und so weiter, ja, oder Dirigenten, ja, und da hat sich alles zerstritten. Und da ist ihm die Elektronik entgegenkommen, weil da war er weitgehend unabhängig. Ja? Und da hat er sich halt Techniker genommen und da glaubt man, die hat er leichter im Griff als irgendein Starsänger oder ein Star-Dirigent. Ja? Also das ist ihm sehr entgegengekommen. Ja?
Ja, das kommt uns ja in der Zwischenzeit allen sehr entgegen. Alle wir, die wir mit Elektronik arbeiten. obwohl wir ja gerade wieder eher in ein bisschen eine andere Richtung gehen. Herr Donhauser, wir haben ja die Schaltpläne gemeinsam durchgeschaut, um einmal so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was gehört denn überhaupt wohin? Und wie ich 2008 angefangen habe, war ja der Meinung, dass diese Maschine bereits 1957 begonnen wurde zu entwickeln. In der Zwischenzeit hat sich das herausgestellt, dass das absolut falsch ist, sondern dass diese Schaltkreise eigentlich zu einer ganz anderen Maschine gehören, nämlich zu der Maschine, die wir da draußen sehen, und da sind wir ja, oder sind Sie vor allen Dingen bei der Durchsicht der Schaltpläne ja doch auf ganz neue Erkenntnisse gestoßen. Vielleicht können Sie uns darüber
sagen. Ich werde dann gleich dazu etwas sagen, möchte also nur an das kurz noch anschließen, was vorher gesagt wurde, was die Selbstbezogenheit betrifft. Also ein bisschen nachlegen. Nicht? Wenn man sich einmal überlegt, was er alles vorgefunden hat. Es gab das Ballet Mechanik, Bühnengeschichten, Donaueschingen 26, es gab Farblichtexperimente, Fittinghof-Schell, Anschütz-Farblichtkonferenz in Hamburg. Also vieles in dieser Zeit gegeben, das genau in diese Richtung gegangen ist. Und ich glaube, er war überhaupt einer, der einiges aus seiner Umgebung aufgesaugt hat, um für sich selbst zu verwenden. Wir wissen das also vom Mixtur-Trautonium, da hinten hängen drei Briefe, die also eine beredte Sprache sprechen. Er hat sich also weniger bemüht, jetzt wirklich irgendwas selbst zu erfinden, sondern versucht, das Patent von Saaler zu kriegen, um es einfach abzukupfern. Das ist schon eine Sache, die ganz interessant ist. Und auf diese kleine Maschine draußen zu reden zu kommen, ich denke, das ist die eigentlich wirklich eine geniale Sache, die aus allem anderen herausfällt. Wir haben versucht, also das zu analysieren, vor allem was in den Schaltplänen zu finden ist, und das hat sich herausgestellt, es ist eigentlich die Vorwegnahme eines Wavetable-Synthesizers. Es war zu der Zeit eigentlich praktisch nicht möglich, beliebige Wellenformen elektronisch zu realisieren. Man war immer darauf angewiesen, Sägezahn herzunehmen, Rechteck, Dreieck, Sinus und das mit Filtern zu verformen. Selbstkonstruierte Wellenformen gab es nicht. Was hat er gemacht? Er hat versucht, einen elektrooptischen Synthesizer zu konzipieren. Und zwar so, dass man eine Periode, wie das also bei Wavetables üblich ist, auf ein Dia zeichnet und dieses Dia dann mittels einer Oszilloskopröhre abtastet. Und zwar im Rhythmus der entsprechenden Tonschwingungen, die von dieser kleinen Klaviatur kommen. Das Ganze wird dann mit einem, zuerst hat er gedacht mit einer Selenzelle, aber das ist zu wenig Energie, sondern von einem Photomultiplier abgetastet in ein Wechselstromsignal umgewandelt. Was uns leider fehlt, ist die Oszilloskopperei mit den Dias und dem Multiplier. Das ist offenbar verloren gegangen. Dass das, was da draußen steht, ist eigentlich nur die Steuerkonsole. Dass der konnte im Prinzip jeden Ton separat einregeln. Wahrscheinlich konnte er auch Vierteltöne damit erzeugen. Es ist an sich völlig gleichgültig, was dieser Sägezahngenerator von den Tasten her liefert. Und insofern ist es ein außerordentlich innovatives Gerät. Und es ist fast zu weinen, dass wir es nicht in Betrieb nehmen können.
Ja, weil das tun wir doch so gerne, oder?
Ja, das tun wir schon gerne, ja. Genau. Und der Synthesizer selbst ist ein Nachbau vom Salas Mixturtrautonium mit aufgesetzten Modulen von Moog, die genauso aussehen wie im System 3, das man ja auf dem Coverfoto von Switchdown Bach im Hintergrund sieht. Also das ist genau das, was da oben auf der Konsole draufsteht. Und wie gesagt, die Subharmonischen, das schreibt also Moog in einem Brief an Max Brandt, hat er eben dann nicht mit Röhren gebaut, sondern mit Unijunction-Transistoren, also die irgendwo die Thyratrons mit Halbleitern ersetzen können.
Dann danke vielmals und ich glaube...